Mundwegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
Wow, das ist ja total irre.
Ja, immer noch unbeschreiblich. Also man hat vielleicht mal so eine Cannabispflanze gesehen, aber das war dann halt eine und nicht Beete voll. Kann man nicht in Worte fassen. So. Ist halt ein Traum.
Wir haben viele Leute kennengelernt, die sagten, okay, sie müssen sich mit ihrem Konsum verstecken und aus den normalen sozialen Bereichen fernhalten eben. Und dafür wollen wir einfach eine neue Gesellschaft hier gründen.
Hi, ich bin Eva Schulze-Gabrechten und ihr hört Ehrensache. In diesem Podcast gehe ich alle vier Wochen einer spannenden Frage aus der Landwirtschaft nach. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal gekifft? Ich muss sagen, ich hatte bislang damit wenig am Hut. Wahrscheinlich auch, weil es immer verboten war. Aber das ist jetzt Geschichte. Seit rund einem Jahr ist Cannabis in Deutschland legal, wenn auch unter einigen Bedingungen. Was also früher heimlich in Kellern gezüchtet wurde, das wird heute ganz offiziell und unter super professionellen Bedingungen angebaut. Und das durfte ich mir für diese Folge genauer anschauen auf einer ganz legalen Cannabisplantage hier bei uns im Kreis Soest. Einer der ersten in NRW überhaupt. Ich habe vorher kurz überlegt, passt das zur Ehrensache? Weil, ja klar, ganz ehrlich, Cannabis gehört jetzt nicht zur heimischen Landwirtschaft, jedenfalls nicht klassischerweise. Aber der Anbau von Cannabis, der hat tatsächlich total viel Ähnlichkeit mit dem Pflanzenbau. Die richtigen Bedingungen für eine Cannabispflanze zu schaffen und eine gute Ernte hinzukriegen, das ist echt kompliziert und aufwendig. Und außerdem macht es auch einfach mal Spaß, den Blick über den Tellerrand zu werfen. Außerdem spreche ich mit einigen der Mitglieder vom Cannabis Club in dieser Folge darüber, warum sie eigentlich Gras anbauen und warum sie der Überzeugung sind, dass sie damit mehr als nur den nächsten Joint möglich machen. Diese Folge ist also so ein Blick hinter die Kulissen von einer wachsenden Branche, die mich total fasziniert hat. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst ein Abo und eine Bewertung für Spotify da. Vielen Dank im Voraus. Und jetzt geht's los. Eine große Industriehalle irgendwo im Kreis Soest. Der genaue Standort soll geheim bleiben, aus Sicherheitsgründen. Ich stehe in einem kleinen Raum, vor mir eine massive Stahltür. Bevor die sich für mich öffnet, muss ich erstmal einen weißen Schutzanzug und ein Haarnetz überziehen. Auch das ist eine Vorsichtsmaßnahme.
Wir möchten halt nicht, dass irgendwie von außerhalb irgendwas reingetragen werden kann, an Schädlingen oder an irgendwelchen Keimen oder sonst irgendwas. Das kann ja sein, wenn du jetzt vom Feld kommst oder so, dass du uns dann irgendwas mit reinträgst, und das möchten wir halt vermeiden.
Also das ist zum Schutz der Pflanzen?
Ja, natürlich. Das ist zum Schutz der Pflanzen.
Philipp ist einer der Gründer vom Verein Grüne Wiese aus Werl, einem der ersten Cannabis-Clubs deutschlandweit und der erste im Kreis Soest überhaupt, der ganz offiziell Gras anbauen darf. Heute zeigt er mir ihre Plantage.
Okay, ich bin gespannt. Das Haarnetz soll ich mir jetzt auch ummachen am besten.
Ja, das wäre super, genau, weil ja, das Harz klebt halt unglaublich, was an den Pflanzen ist. Und wir möchten natürlich nicht, dass jetzt irgendwie irgendwelche Haare oder sonst irgendwas auf die Pflanzen kommen, auf das Harz, und das dann hinter im Endprodukt landet. Ne? Deswegen ist Hygiene halt auch irgendwo sehr, sehr wichtig. Ne?
Ich folge euch, ja?
Haarnetz und Schutzanzug sitzen, ich darf also durch die Stahltür gehen, die in einen weiteren kleinen Vorraum führt. Da ist nochmal ein etwa 2 Meter hohes Rolltor drin und auf Philipps Knopfdruck schiebt sich das langsam nach oben.
Warum ist das?
Das ist für die Dunkelphase, das heißt, wir fahren ja in der Blütephase einen 12-Stunden-Zyklus mit Licht und 12 Stunden Dunkelheit, und jegliches Fremdlicht gefährdet die Pflanzen, und das möchten wir vermeiden, indem wir möglichst jedes Fremdlicht ausmerzen.
Wow, das ist ja total irre.
Was ich jetzt sehe, ist für mich wirklich kaum zu fassen. In einer weiß gefliesten Halle wachsen Dutzende Cannabispflanzen aus eimergroßen Kübeln, die am Boden stehen. Von der Decke hängen lange LED-Leuchten, die den Raum in ein richtig grelles Licht tauchen. Und der Geruch hier drin ist speziell.
Darf ich das so offen sagen? Hier riecht es ganz schön nach Gras.
Ja, das sollte auch so sein. Ne?
Das fühlt sich gerade total illegal an, aber ist es nicht.
Ja, die ersten Wochen war es für uns auch echt surreal. Also das Ganze so, ja, vor ein paar Monaten bzw. vor einem Jahr wäre das alles noch komplett illegal gewesen und das hätte ganz große Strafen gebracht. Und jetzt ist es legal und wir sind hier morgens hingekommen und haben uns auch gedacht, so, ist das jetzt wirklich die Realität oder nicht, ne?
Seit dem 1. April 2024 ist der Anbau und der Konsum von Cannabis für Erwachsene in Deutschland legal. Aber es gelten strenge Regeln. Erwachsene dürfen jetzt bis zu 3 Cannabispflanzen selbst anbauen für den privaten Gebrauch. Sogenannten Cannabis-Social-Clubs wie dem Werler-Verein Grüne Wiese ist der Anbau in größerem Umfang erlaubt. Sie dürfen das Gras allerdings nur an Vereinsmitglieder abgeben und nur für den Eigenbedarf. Ein Handel mit Cannabis, der ist nicht erlaubt. Und für eine Vereinsmitgliedschaft gelten auch strenge Regeln. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt schauen Philipp und ich uns erstmal eine der Cannabispflanzen genauer an. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, hat diese typischen grünen, gezackten Blätter, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, und riecht ziemlich intensiv. Diese Sorte heißt Blueberry Cupcake.
Klingt wie eine Süßigkeit.
Ja, tatsächlich. Wir können gleich auch einmal rüber zum Beet. Da haben wir ein etwas weiteres Exemplar. Da kannst du auch gleich mal an so einem Blatt riechen. Das riecht halt auch wirklich wie Blaubeere, ne? Also das ist halt das unheimlich Schöne an diesen Pflanzen, dass es da so super verschiedene Sorten gibt, die auch unglaublich verschiedene Geschmäcker, Gerüche, Wirkungen haben. Das glaubt man gar nicht. Und auch eben dieser Geruch und Geschmack ist auch immer ein Indikator für die Wirkung. Zum Beispiel wie diese Lemon Orange hier, so schimpft sich die riecht auch schon wirklich so ein bisschen, ich kann dir das ja gerne einmal zeigen.
Also du schneidest jetzt was ab?
Ich schneide ein Blatt ab, ne? Also ich schneide jetzt keine Blüte ab, aber wenn du jetzt mal hier an den, ich würde es, das klebt sehr, wenn du jetzt mal hier dran riechst, ne? Das geht schon.
Riecht total zitronig, orangisch, ja, ne? Genau. Das riecht ein bisschen wie so ein Tee. Wobei, ja, nee, ist noch ein bisschen öliger fast, wie so ätherisches Öl oder so.
Ja, das ist wie
das
so
ist
eine,
ja mega intensiv.
Ich sag immer, das ist, riecht wie so eine Orangenschale nach dem Schälen, die
stimmt,
man so ein bisschen im Raum liegen hatte.
Ja, stimmt, ein bisschen weihnachtlich.
Genau.
Und so schmeckt das so nachher beim Rauchen?
Im Optimalfall, ja.
Oh, okay.
Genau. Krass. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, auch die Trocknung, die Weiterverarbeitung. Genau. Das hier riecht jetzt zum Beispiel nach Blaubeere.
Ach, krass.
Ja.
Das ist ja irre. Sind die denn dann auch von der Wirkung unterschiedlich?
Ja, genau. Die sind alle von der Wirkung unterschiedlich. Alles, was so zitrusfruchtig riecht, geht auch meistens in diese Richtung, dieses Belebende, Aktivierende. Wow. Genau. Und alles, was so nach Pinie, dieses Erdige, Blumige, das macht eher so ein bisschen ruhiger, okay, und entspannter. Ne?
Können wir jetzt hier high werden?
Nein. Das ist nicht so. Also du wirst nicht von dem einfachen Geruch oder sowas high. Du müsstest schon das THC irgendwie aufnehmen über Rezeptoren. Und das funktioniert nicht einfach nur durchs Durchgehen und Riechen. Ne? Also das wird nicht passieren.
Das ist hier verdammt warm.
Das ist richtig. Wir haben, glaube ich, hinter dir 23,9 Grad aktuell. Wir streben eine Temperatur zwischen 24 und 26 Grad an. Das heißt, es ist sogar relativ kühl gerade, weil das für die Pflanzen halt die optimale Wachstemperatur ist. Ne? Sie brauchen fürs Wachstum, gibt es so gewisse Parameter, die haben müssen. Das sind Temperatur, Luftfeuchtigkeit spielt da eine ganz große Rolle. Und deswegen versuchen wir hier ein warmes und mittelfeuchtes Klima anzustreben.
Also der Anbau von Cannabis ist offenbar eine Wissenschaft für sich. Philipp erklärt mir auch, dass sie die Pflanzen beispielsweise gezielt Stress aussetzen, zum Beispiel indem sie die Blätter beschneiden. Das soll das Wachstum und damit auch den Ertrag fördern. Es gibt aber auch sogenanntes Low-Stress-Training. Bei dem werden die Stämme und Zweige von den Cannabispflanzen gebogen und festgebunden, aber nicht abgeschnitten. Auch das soll die Erträge verbessern.
Okay, und wann ist die hier erntereif? Ist die schon bereit oder wann kann man ernten?
Nein. Dieses Beet hier wird auch etwas länger dauern. Also man kann das immer so ganz gut sehen. Hier haben wir Blütefäden, diese weißen kleinen Fäden.
Warte mal.
Ne? Also das, was hier alles so an diesen Stellen rauskommt.
Das sieht aus wie so ein kleiner Pelz.
Ja, genau. Und diese ganzen kleinen weißen Fäden, das sind so Blütefäden. Ja?
Ja.
Und die kommen am Anfang der Blüte. Das heißt, hier sieht man, sind wir noch relativ nah am Start der Blüte. Wir sind noch nicht fortgeschritten. Wir sind hier in der zweiten, dritten Woche. Hier vorne geht es schon etwas weiter. Da sind wir schon ein bisschen weiter. Aber man sieht, es ist noch gar keine richtige Blütebildung vorhanden. Also die Pflanze hat noch nicht angefangen, sich so ein bisschen zu verdichten. Das heißt, wir haben hier wirklich bis jetzt das Anfangsstadium der Blüte. Und wenn wir jetzt hier vorne zu diesem Beet einmal gehen, das ist fast fertig. Das ist unser fast erntereifes Beet.
Die sieht schon so ein bisschen dunkler aus.
Genau, hier ist die Blüte geschlossen. Hier haben wir dann auch das schöne Farbspiel, was so zum Ende hinkommt. Wir gehen jetzt in Richtung Herbst, also wir imitieren ja hier den Herbst. Dann färben sich die Blätter auch ein. Hier sieht man das wunderbar, so ein schönes Lila haben wir dabei.
Ja.
Und hier schließt sich die Blüte dann schon komplett. Ne?
Und sag mal, du hast vorhin zu den Pflanzen meine Damen gesagt, oder die Damen. Ich habe so grob im Kopf, das hat irgendwas mit dem Geschlecht zu tun, der Pflanze. Erklär mir das doch nochmal bitte.
Wenn wir hier Männchen hätten, wäre das ganz schlecht. Also die männlichen Pflanzen, die bringen zwar schon in einer Form Blüten hervor, aber nicht die Blüten, die wir haben möchten. Also keine THC-reichen Blüten, sondern die sind eigentlich für die Bestäubung der Blüten zuständig. Und deswegen wären Männchen hier ganz schlecht. Dann würden alle unsere Pflanzen versamen und dann könnten wir kein Produkt rausgeben. Ne? Deswegen, das sind alles unsere Damen.
In ganz Deutschland wurden bisher ungefähr 150 Cannabis-Social-Clubs genehmigt. Der Verein aus Werl war einer der ersten überhaupt, die dann auch die Lizenz für den Anbau bekommen haben. Vorher aber mussten die vier Vorstandsmitglieder erstmal die riesige Industriehalle auf Vordermann bringen.
Seit wann baut ihr jetzt hier an?
Den genauen Tag weiß ich gar nicht. Also wir sind am 5. September sind wir hier rein und haben mit dem Umbau gestartet. Und ich müsste einmal ganz kurz fragen, Jungs, wie lange hat das nach dem Umbau gedauert, bis wir gestartet haben?
3 Monate, oder?
3 Monate?
Ja. Dezember so?
Ja, ich glaube, ja, dann wird das Dezember gewesen sein, ja. Ich kann es nicht genau sagen, weil bei uns sind die Tage verflogen. Also es ist wirklich alles, ja, wir sind von morgens bis abends im Moment hier, ne, und das 7 Tage die Woche. Da vergisst man ab und zu auch schon mal, wann welcher Tag war.
Philipp ist der sogenannte Anbauratsvorsitzende hier im Werler Cannabisverein. Diesen Posten muss jeder Club in Deutschland besetzen. Philipp entscheidet beispielsweise darüber, welche Sorten Cannabis angebaut werden und wie. Und er ist auch für die Qualität verantwortlich. Sein Wissen rund um die Cannabispflanze hat er sich selbst beigebracht.
Ich bin eigentlich gelernter Koch. Ich habe mir das alles selber angeeignet. Ich bekomme seit fast 6 Jahren jetzt ein Rezept für medizinisches Cannabis und habe dadurch so ein bisschen diese positive Wirkung von Cannabis kennengelernt und mich dann natürlich auch darüber informiert, warum wirkt das bei mir anders als bei anderen? Also warum sitze ich nicht lachend und essend auf dem Sofa, sondern kriege dann mein Leben irgendwie besser wieder auf die Reihe, weil ich mit meinen Problemen beziehungsweise mit der Krankheit deutlich besser klarkomme und habe mich dann darüber sehr, sehr viel informiert und dann eben auch so ein bisschen erkannt, was die Pflanze für ein Potenzial hat und habe mich dann auch so ein bisschen über den Anbau informiert. Wie funktioniert das eigentlich? Was genau bekomme ich jetzt eigentlich? Ne? Und so kam das dann zustande, dass mich das so ein bisschen interessiert hat.
Wie viele Stunden verbringst du hier in der Plantage am Tag?
Das ist unterschiedlich. Jetzt in letzter Zeit waren wir fast täglich 12 Stunden hier, also dass wir den vollen Lichtzyklus ausgenutzt haben, weil die Arbeit eben anstand. Ne? Es ist aktuell halt noch sehr viel, was gemacht werden muss. Und dann muss das halt auch immer dann passieren, wenn das Licht an ist, weil wir sonst hier drin nicht arbeiten können. Ne?
Über 100 Pflanzen stehen hier auf der Plantage. Viel Arbeit also für Philipp und seine Vereinskollegen. Ich möchte wissen, wie viel Gras kommt dabei eigentlich am Ende raus?
Das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Man könnte in der Theorie so 450 bis 500 Gramm pro Quadratmeter erwarten. Die Frage ist, ob das hier erreicht wird, das können wir so jetzt noch gar nicht sagen. Es könnte mehr sein, es könnte weniger sein, weil wir kennen die Genetiken nicht. Wir befinden uns hier in einem Selektionsdurchgang. Das heißt, wir selektieren gerade hier Genetiken raus, die wir dauerhaft verwenden wollen. Da kommen wir auch gleich nochmal in der Vorzucht zu. Und deswegen wissen wir jetzt nicht, was wir hier erwarten können.
Das heißt, ihr seid sozusagen gerade auf der Suche nach den richtigen Pflanzen für euren Club.
So ist es, genau.
Okay, das nächste Rolltor.
Genau, das nächste Rolltor, weil wir hier einen anderen Lichtzyklus fahren.
Ach, hier, die sind ja noch ganz klein.
Philipp zeigt mir jetzt die sogenannte Vorzucht. Das ist nochmal ein eigener Raum, in dem Dutzende deutlich kleinere Cannabispflanzen in so hohen Metallregalen stehen.
Genau, das hier sind Stecklinge, beziehungsweise unten sind auch Jungpflanzen und oben sind auch Jungpflanzen auf mehreren Etagen.
Ja.
Und hier ist dann quasi so die Vorzucht. Ne? Also hier bereiten wir die Pflanzen darauf vor, dass sie dann drüben blühen dürfen.
Schaffen es alle Jungpflanzen in den Blüteraum oder sortiert ihr hier schon welche aus?
Im Vorfeld, bevor wir die Pflanzen eintopfen, also vom Steckling zur Jungpflanze ist immer, also die Stecklinge werden in Propagatoren gezüchtet. Das heißt, die kommen in so kleine, bei uns in so kleine Easyplugs, das sind so kleine Kokostöpfchen. Da werden die bei uns reingesetzt, dann werden die keimgelassen und die es schaffen, die werden dann eingetopft und die Jungpflanzen schaffen es in der Regel auch alle in die Blüte. Also so sollte es zumindest sein, weil wachsen tun die sehr gut.
Wie viele verschiedene Sorten habt ihr im Moment?
Ich glaube, aktuell haben wir 14 oder 15. Ja.
Und gibt es auch so eine klassische Sorte, dass man sagt, das hier ist eine klassische Cannabispflanze und der Rest ist alles besondere Züchtung oder ist das gar nicht so?
Ja, das ist immer, was man als klassisch sieht, ist die Frage. Also klassisches Cannabis ist für uns jetzt eher sowas wie diese alten Genetiken, da haben wir auch was dabei. Zum Beispiel haben wir eine White Shark oder eine Jacara dabei. Das sind so Genetiken, die sind hier im europäischen Raum schon sehr lange bekannt. Wir haben aber auch ganz viele Genetiken, die kommen aus den USA, aus Kalifornien. Die sind hier jetzt noch nicht so bekannt, beziehungsweise der ein oder andere wird sie wahrscheinlich kennen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, als 60-Jähriger haben einem die Sorten vielleicht schon früher was gesagt, weil die gab es hier halt nicht. Ne?
Und wo bekommt ihr eure Jungpflanzen her?
Wir haben in Samenform bestellt tatsächlich, also wir haben nicht irgendwie in Österreich Stecklinge oder sowas bestellt, weil wir wollten halt unsere eigenen Genetiken selektieren, dass wir halt auch was Besonderes haben, ne? Und nicht das, was quasi jeder andere sich auch bestellen kann, sondern wir haben da halt auch drauf geachtet, dass wir wirklich alle Wirkspektren abgedeckt haben und auch geschmacklich und auch von den Wirkungen her und der Optik halt auch. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Die Farben finden wir auch immer sehr interessant. Und wir wollen gucken, ob es da dann halt auch noch Unterschiede in der Wirkung gibt, die vielleicht damit was zu tun haben.
Und das heißt, eure Clubmitglieder können dann sich aussuchen, die haben dann vielleicht eher Lust auf Cupcake und dann hat jemand anders Lust auf was Klassisches oder wie ist das?
Jetzt ganz am Anfang wird es so sein, dass die erstmal eine Tendenz angeben können, in welche Richtung das Paket gehen soll, weil wir ja noch nicht wissen, von welcher Sorte wie viel haben. Ja. Und später wird das so sein, dass sie sich sehr gerne aussuchen können, welche Sorte, welche Menge die haben möchten. Nur am Anfang müssen wir halt erstmal schauen, dass das dann für alle auch fair bleibt. Ne?
Zurück im Blüteraum. Zum Zeitpunkt meines Besuchs haben Philipp und seine Kollegen noch keinen Cannabis geerntet. Es soll aber bald soweit sein.
Das sind die erntereifsten, ne?
Genau, die sind kurz vor der Ernte.
Und woran machst du fest, ob du ernten kannst?
Das schauen wir mit einem Mikroskop. Ich kann dir das gerne einmal so ein bisschen vom Nahen versuchen zu erklären. Wenn du dir hier diese Blüten mal etwas genauer anschaust, siehst du hier diese ganz kleinen Kristalle da drauf.
Mhm.
Ja, das sind diese Trichomen. Die Trichomenköpfe, die können sich verfärben. Und die sind am Anfang relativ
klar. Sieht aus wie so ein Belag, ne? Als hätte die so einen weißen Belag, die Pflanze.
Ja, genau. Und dieser weiße Belag ist immer ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, dass wir eine sehr hohe Konzentration von Trichomen auf dieser Pflanze haben. Und die färben sich ein über den Zyklus, ja? Das heißt, die sind am Anfang sind die alle sehr klar. Und dann, wenn die anfangen, milchig zu werden, geht die Pflanze langsam in dieses Endstadium über. Und wir versuchen, einen sehr, sehr hohen milchigen Anteil anzustreben. Ganz, ganz wenig Oxidation in den Trichomenköpfen, also wenig bernsteinfarbene. Und einen minimalen Anteil an Kristallklaren zu haben zur Ernte.
Und wie wird aus dieser Blüte etwas, dieses Zeug, das man rauchen kann? Also wie wird daraus klassisches Gras?
Das ist klassisches Gras.
Ach, da kommt gar nichts mehr dazu?
Nein, das wird einfach getrocknet. Also einfach ist auch so ein Ding, es ist ein aufwendiges Trocknungsverfahren. Anschließend wird es bei uns anschließend beschnitten und auch per Hand, nicht maschinell.
Ja. Klingt nach Arbeit.
Das ist viel Arbeit, aber das ist eben das, was in unseren Augen ein Qualitätsprodukt ausmacht. Und ich finde, wenn man schon in Deutschland legales Cannabis kaufen darf, sollte es auch das möglichst hochwertigste Produkt sein, was man kaufen kann. Ja. Also kaufen ist ja nicht ganz richtig, verkaufen dürfen wir es ja nicht, aber beziehen kann, so kann man es ausdrücken. Ja.
Die Regeln für die Cannabis-Clubs in Deutschland sind streng und auch ziemlich kompliziert. Bevor die ersten Plantagen genehmigt wurden, gab es für die Vereine richtig viel Papierkram zu erledigen. Manche kämpfen noch immer damit. Ich möchte mit Philipp und den drei anderen Vorstandsmitgliedern Fabian, Oliver und Florian darüber sprechen, warum sie es trotzdem gemacht haben und was sie sich von der Teillegalisierung in Deutschland eigentlich versprechen. Wir setzen uns in einen kleinen Nebenraum für ein Interview.
Fabian, ich würde mal bei dir starten. Wie bist du auf die Idee gekommen, Cannabis anzubauen?
Also für mich hat immer die Heilpflanze an sich interessiert. Ob das jetzt THC oder CBD ist, die Cannabispflanze an sich. Einmal, was sie natürlich für ein enormes Wachstumspotenzial hat. Wachstum jetzt tatsächlich das biologische Wachstum, wie viel CO2 sie auch aufnehmen kann. Und natürlich auch die Blüte an sich, die eine heilende Wirkung hat. Also vor allem, was ich kannte aus der Familie, war eben mit Rückenschmerzen, dass Leute das eben behandelt haben, MS oder auch Epilepsie. Und dadurch kam das so, dass ich mal angefangen hatte, im Garten eine eigene Pflanze zu kultivieren und mir gedacht habe, okay, das funktioniert super auch schon. Naja, mit nicht so ganz so grünem Daumen und da ich die Jungs kenne schon lange Zeit und wir ähnliche Interessen verfolgt haben, haben wir uns da einfach zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, das müssen wir mal zusammen groß machen. Und als dann eben die Möglichkeit gab, über den Cannabis Club, also über diesen CSC in dieser Form, eben das dann legal anbauen zu dürfen, haben wir uns dann da reingearbeitet.
Und man kann sagen, ihr seid bundesweit schon ziemlich Pioniere, oder?
Ja, also wir waren die Zweiten in NRW, mit also relativ Abstand dann zu den anderen. Jetzt danach kamen erst irgendwann welche. Und auch einer der ersten, ich weiß nicht, 10, 20 in Deutschland.
Sagst du noch einmal deinen Namen bitte und deine Rolle?
Ich bin Oliver und bin der Schatzmeister.
Ist das hier jetzt euer Hauptjob?
Ja, wir haben, also Philipp und ich haben unsere Jobs aufgegeben und sind hier in Vollzeit angefangen.
Sagst du bitte nochmal deinen Namen und deine Rolle?
Ich bin Florian, ich bin der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.
Das heißt, grüne Wiese, der Cannabis Club ist jetzt dein Job?
Genau, richtig.
Und was machst du so jeden Tag?
Ja, Pflanzen kultivieren mit Philipp zusammen. Wir sind ja für den Anbau zuständig und Dokumentation.
Philipp, das klingt, als wäre das Ganze ganz schön bürokratisch.
Ja, tatsächlich. Also der Hauptjob ist eigentlich Dokumentation, Überwachung, alles, was zur Entsorgung dazugehört. Das mit den Pflanzen, das ist ehrenamtlich. Also das machen wir, das ist eine Vorstandsarbeit, die nicht bezahlt wird.
Der Anbau?
Genau, der darf auch gar nicht entgeltlich bezahlt werden. Das heißt, das machen wir on top. Ne? Deswegen sind wir auch so viel hier.
Wahnsinn. Du hast vorhin erwähnt, du sagtest, im Moment seid ihr 12 Stunden am Tag da.
Genau, ja.
Lohnt sich das?
Nein, derzeitig lohnt sich das auf gar keinen Fall. Ist aber so, dass, glaube ich, mit steigender Mitgliederanzahl wird es halt wirtschaftlicher, das ganze Vorhaben hier. Aber es ist auch eher eine intrinsische Motivation, das zu machen. Also mal wirklich in seinem Leben sich diesen Punkt zu überlegen, okay, was möchte ich jetzt wirklich machen? Und wenn man dann diese Entscheidung trifft, okay, ich möchte mich diesen Pflanzen hingeben, dann sieht man, okay, auf der einen Seite ist es vielleicht erstmal weniger Geld, womit ich klarkommen kann, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Traum, den man sich erfüllt.
Was motiviert dich da so krass? Was für ein Potenzial siehst du in Cannabis?
Dass es einen ähnlichen Stellenwert annehmen kann wie viele andere natürliche Heilmittel und dass man einfach auch soziale neue Gruppen bilden kann, weil die sich eher in der Regel so ein bisschen versteckt haben. Dadurch, dass es eben verboten war, wir haben viele Leute kennengelernt, die sagten, okay, sie müssen sich mit ihrem Konsum verstecken und aus den normalen sozialen Bereichen fernhalten eben. Und dafür wollen wir einfach eine neue Gesellschaft hier gründen. Und das haben wir auch schon geschafft. Wir haben gesehen, das sind bei den Mitgliederversammlungen, werden es immer mehr Mitglieder, die kommen und die freuen sich einfach darüber, jetzt unter Leuten mit ähnlichen Motiven eben zu kommunizieren, auch sich auszutauschen mit unterschiedlichen Hintergründen, warum sie Cannabis konsumieren. Und es ist halt eben nicht nur so, dass es ein Genussmittel ist, sondern es ist halt auch viel eine Heilpflanze.
Mhm. Wie viele Mitglieder seid ihr im Moment?
Wir sind über 100 Mitglieder. Steigend, wir haben also eine Mitgliederliste eben auch. Wir haben auch viele noch deutlich mehr Anfragen eben. Und dadurch, dass wir eben die Personen jeweils kennenlernen und hier vor Ort eben uns mit denen treffen, dauert das und verzögert sich immer so ein bisschen. Genau, aber gut über 100.
Ich glaube, das ist ziemlich streng geregelt, ne? Man kann jetzt nicht einfach so Mitglied werden, sondern ihr müsst schon mit jedem euch austauschen, ne?
Also wir müssen und wollen aber auch jedes Mitglied persönlich kennenlernen. Das ist alleine auch für uns einfach, wir möchten halt keine Leute, die jetzt irgendwie aus irgendwelchen Suchtintentionen Cannabis konsumieren, fördern. Also uns geht es halt nicht darum, Leuten, die eine Sucht haben, dann dadurch irgendwie ihren Konsum zu fördern. Sondern wir suchen halt eigentlich eher die Mitglieder, die wirklich ähnliche Interessen wie wir haben. Also auch einen sozialen Raum haben möchten. Also wir haben sehr, sehr viele in den 40ern bis zu den 60ern, das älteste Mitglied ist 77, die haben sich jahrelang, jahrzehntelang verstecken müssen. Die haben jetzt die Möglichkeit rauszukommen und denen möchten wir halt irgendwo die Möglichkeit dazu bieten. Und haben denen gegenüber auch eine Verpflichtung.
Habt ihr denn hier schon so ein richtiges Clubleben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, wir haben kein Clubleben. Das beschränkt sich halt hauptsächlich auf die Mitgliederversammlung, weil diese typische Veranstaltung dürfen wir halt nicht machen, weil das halt Werbung ist. Und deswegen beschränkt sich das halt wirklich auf die Mitgliederversammlung aktuell und wir hoffen, dass sich das halt dann auch bald ändern wird im Gesetz oder halt auf Anfrage der Bezirksregierung, dass man da was machen kann.
Du wirkst da ein bisschen frustriert, Philipp.
Ja, wir hatten viel geplant, ne? Also wir wollten viel machen, Veranstaltungen für die Mitglieder, also jetzt nicht nur Mitgliederversammlungen, wo wir irgendwas besprechen und beschließen, sondern wir möchten halt auch eigentlich Treffen machen, Partys machen, Sommerfeste machen, das, was ein Vereinsleben halt ist. Also das ist das, was uns so ein bisschen frustriert. Uns frustriert ist, dass wir hier auf diesem Gelände, das ist noch nicht mal das Problem, dass wir hier nicht konsumieren dürfen, sondern dadurch, dass das Gesetz das so regelt, dass der befriedete Besitztum des Vereins nicht, also dass dort nicht konsumiert werden darf, das schränkt uns auch ganz enorm ein, was Veranstaltungen angeht. Ja, das heißt, wir dürfen für eine Veranstaltung, wenn wir ein Grundstück mieten, dürfen wir dort nicht konsumieren. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn einer auf dem Schützenfest ist und dann für das Bier 100 Meter weggehen muss von den Freunden, damit er das trinken darf. Das finden wir ein bisschen schwierig und ein bisschen schade, weil es für uns natürlich das Ganze ziemlich schwierig macht. Ne? Weil natürlich möchten die Mitglieder auch miteinander irgendwo mal konsumieren, sich darüber austauschen. Das gehört für uns irgendwo auch dazu. Das ist halt dieses Social Life, was man da drumherum dann auch irgendwo aufbauen kann. Das ist für uns leider nicht möglich. Wir hoffen, dass sich das natürlich ändert. Und wir wissen halt aufgrund dieser Werbeverbote und allem gar nicht, was wir jetzt wirklich dürfen. Ja, dürfen wir Pullis machen? Nein, das ist Merchandise. So, das sind solche Sachen. Ja, das ist wieder Werbung. Ne? Und das schränkt uns ganz enorm ein. Und das finden wir halt einfach schade, weil das ist in unseren Augen halt einfach nicht fair.
Und das heißt, ihr baut hier an, ihr erntet hier, ihr könnt hier ausgeben, aber ihr dürft hier nicht zusammen rauchen.
Ne, wir dürfen hier noch nicht mal einen Aufenthaltsraum haben.
Das heißt, eigentlich darf es hier nur eine Abgabestelle sein.
Ja, und genau, und eine Prävention und Beratungsstelle. Genau, das ist ja auch der Raum, in dem wir hier gerade sitzen. Wir haben eben die Möglichkeit auf unserer Webseite für Mitglieder, dass sie Termine buchen können. Einerseits natürlich zur Abholung von Cannabis, das dann auch ganz vorne nur in dem Abgaberaum. Und hier eben, um das Gespräch zu suchen mit unserer Suchtpräventionsbeauftragten.
Das klingt alles sehr wie soll ich sagen, so nüchtern, also sehr durchorganisiert.
Also wir sehen es zwar schon kritisch, aber man muss auch immer gucken, okay, wie jung ist dieses Projekt an sich eigentlich? Und ich denke mal, dass wenn wir ein Jahr oder zwei Jahre eben weiter sind, dass sich das deutlich weiterentwickelt hat, weil ja auch die Bezirksregierung muss ja auch erstmal gucken, wie gehe ich mit so etwas um? Und wir hatten bisher eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit denen und deswegen erhoffen wir uns eigentlich, dass wir da auch eine gute Lösung für finden.
Jetzt müssen wir natürlich auch zu dem Thema kommen, das ist doch, Zitat, total gefährlich, Thema Psychosen, psychische Auswirkungen und so weiter. Wie bewertet ihr oder wie geht ihr damit hier um?
Ja, also für uns ist zum Beispiel erstmal Jugendschutz ein ganz großes Thema, wo du jetzt von Gefahren sprichst. Es ist nun mal so, dass das Cannabis bzw. THC sich gerade in der Jugend bzw. im jungen heranwachsenden Alter negativ auswirken kann. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine Aufnahme erst ab 21, also wir nehmen keine noch in unseren Augen Jugendlichen auf. Ne? 21 ist halt so diese Marke, die wir gesetzt haben. Wir haben aber, glaube ich, ein Mitglied, das war 21 und ist jetzt 22. Ansonsten ist das eigentlich auch gar nicht so der Bereich, weil das Gehirn ist halt noch nicht ausgereift. Das ist bis zum 25. Lebensjahr nicht voll ausgereift. Und bis dahin kann das noch wirklich gravierende Schäden auch hervorrufen und das möchten wir einfach nicht unterstützen. Deswegen möchten wir auch aufklären, das ist für uns ganz wichtig. Deswegen versuchen wir auch gerade eine Präventionsarbeit auszuarbeiten, wo wir eben genau darüber aufklären können, gerade in den jungen Jahren, wo es wirklich gefährdend ist. Und wie gesagt, deswegen wählen wir auch unsere Mitglieder gezielt aus und wählen jetzt niemanden aus, der jetzt hier schon, sag ich mal, augenscheinlich vielleicht Suchtdruck oder sowas äußert.
Ja, außerdem, wir haben dazu eigentlich auch noch so eine Ansicht, es ist eben so, wenn man jetzt jahrelang Konsum hat, dann wird das natürlich auch Auswirkungen haben und das ist für uns ganz wichtig, dass wir dann auch die Mitglieder länger an uns binden, weil eben wir dann auch beobachten können, beziehungsweise unsere Suchtbeauftragte beobachtet das dann, okay, wie viel Konsum liegt denn jetzt vor pro Person und wie entwickelt es sich halt auch.
Das heißt, ihr würdet feststellen, wenn jemand zum Beispiel sagt, der möchte immer mehr, dann würdet ihr das merken?
Ja genau, jetzt wir direkt vielleicht nicht, weil wir werden auch nicht uns alle Daten angucken, aber das obliegt dann eben der Suchtprävention, eben zu schauen, okay, wie hat es sich entwickelt. Das ist auch erstmal ganz anonym, aber wenn es eben Auffälligkeiten gibt, man sieht, okay, da wird immer mehr und vor allem immer höher THC-haltiges Produkt gewählt, dann könnte man schon mal da auf ein Beratungsgespräch dann hinwirken.
Was ich mich manchmal frage, du hattest vorhin dieses Schützenfest-Beispiel, ne? Und Alkohol ist in unserer Gesellschaft ja absolut normal. Es fängt sehr früh bei uns an, ab 16 kannst du Bier trinken und bei euch wirkt jetzt gerade alles extrem streng geregelt. Findet ihr das manchmal unfair?
Nein, also meiner Meinung nach ist auch das mit dem Alkohol in Deutschland völlig verkehrt geregelt. Das sollte so nicht sein. Also das, man sieht es an den Schützenfesten, sind nicht nur 16-Jährige betrunken. Alkohol wird sehr oft auch an Minderjährige ausgeschenkt. Es ist auch normal, wenn man mit 14 besoffen vom Schützenfest nach Hause kommt. Das gehört dazu auf dem Dorf. Und das ist verkehrt, weil das ist auch kein Jugendschutz. Da wird dann wieder mit zweierlei Maß gemessen. Unserer Meinung nach sollte das bei Alkohol auch verschärft sein.
Ein Aspekt, es geht so ein bisschen noch durcheinander, sorry, manchmal ist das so, dann fallen mir noch Sachen ein. Ihr musstet euch gründen als Verein, das war der erste Step, und dann musstet ihr aber vor allem auch eine Anbaulizenz bekommen. Wie war das?
Es war ein spannendes Projekt. Ich fand das aber eigentlich ganz eher eine schöne Herausforderung. Also ein bisschen die Rahmenbedingungen, was soll da rein in diesen Lizenzantrag, die waren klar, die konnten wir uns aus dem KKNG eben rausfiltern. Und dann haben wir uns eigentlich hingesetzt und Päckchen für Päckchen durchgearbeitet. Jugendschutz. Wir haben uns dann mehrere Nachmittage zusammengesetzt und versucht auszuarbeiten, was können wir alles leisten, was wollen wir leisten und was erwarten die vielleicht von uns. Das ist alles so ein bisschen diese drei Sachen in Einklang gebracht und haben das dann einfach geschrieben. So, und da kommt uns entgegen, so zum Beispiel Olli und ich, wir haben halt schon mal Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben, da kennt man sich schon ein bisschen mit Schreiben aus und auch wie recherchiert man vernünftig und ich glaube, das hat uns einen enormen Vorteil gebracht, aber auch unser Engagement in der Richtung, dass wir sagen, wir wollen es wirklich vom Kern auf vernünftig aufbauen, also wirklich so, wie wir uns vorstellen, wie sollte es vernünftig geregelt werden. Philipp hatte das gerade eben mal schon angeschnitten, auch was Jugendschutz und sowas angeht und ich glaube, wir konnten damit überzeugen, weil uns das halt wirklich am Herzen liegt.
Das war alles Papier, jetzt sind wir vorhin durch die Plantage gegangen, die Pflanzen sind da, ihr werdet bald ernten, wie fühlt sich das an?
Ja, immer noch unbeschreiblich, also man hat vielleicht mal so eine Cannabispflanze gesehen, aber das war dann halt eine und nicht die Menge, die wir da haben, also Beete voll. Kann man nicht in Worte fassen, so ist halt ein Traum.
Ja, auch unglaublich, auch die Sortenvielfalt, die ist enorm und in der Menge habe ich es vorher auch noch nie so gesehen, das ist echt spannend.
Ja, es ist überwältigend, das kann man nicht anders sagen, ne? Und es wird jeden Tag überwältigender.
Ja, auch die Qualität, das habe ich in der Form noch nie gesehen, also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt eher auch eben so eine große Halle haben, gute Kenntnisse darüber, wie man anbaut und uns wirklich Mühe gegeben haben, die Parameter vernünftig einzuhalten und gute Infrastruktur hier aufgebaut haben, haben wir eine Qualität erzeugen können, die habe ich noch nie gesehen.
Fabian, mit dem Wissen, das ihr jetzt habt als Pioniere, würdest du es wieder machen?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite eben nein. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Hätten wir das vorher gewusst, dass es hierin endet, ich glaube, ich hätte es wieder getan, ja. Aber vielleicht wäre ich vorher an meinem Job ein bisschen kürzer getreten. Also vielleicht mit einer bisschen anderen Herangehensweise, aber hinterher ist man immer schlauer. Und eigentlich, uns war klar, dass wenn wir eine Wand durchbrechen, dass wir uns die Nase irgendwo brechen. Aber ich glaube, das haben wir gut verkraftet. Und jetzt steht man einfach schon auf dem Berg, wo es kein Zurück mehr gibt und wir wollen auch nie wieder zurück.
Das war Folge 19 schon inzwischen von Ehrensache. Diesmal mit so ein bisschen anderen Thema, etwas abseits der Landwirtschaft, rund ums Thema Cannabis. Wie hat's euch denn gefallen? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir super gerne, auch wenn ihr Themenvorschläge habt zum Beispiel. Das geht am besten auf Instagram. Da findet ihr diesen Podcast unter Ehrensache-Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Cannabis-Club Grüne Wiese aus Werl, dass ich bei euch vorbeischauen durfte und ihr mir ganz offen die Plantage gezeigt habt. Mich hat's mega beeindruckt, wie viel Motivation Philipp und seine drei Vorstandskollegen haben und dass sie es echt geschafft haben, in so kurzer Zeit eine der ersten Cannabis-Plantagen in ganz Deutschland ans Laufen zu kriegen. Und ganz persönlich muss ich sagen, ich habe auch so ein paar Vorurteile in Sachen Cannabis und Cannabiskonsum in dieser Recherche über Bord geworfen. Ich fand es jedenfalls mega, mega spannend, das alles mal kennenzulernen und ich hoffe natürlich, das geht euch ähnlich. Euch wünsche ich jetzt einen richtig schönen Resttag, wann und wo auch immer ihr diese Folge von Ehrensache hört. Wir hören uns hier in jedem Fall in 4 Wochen wieder. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich drauf. Ciao!
Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?